Rainer, lies mal vor. Kapitel 15. Leute aus dem Bürgerstand und Militärs. Als Athos am Tage nach diesen Vorfällen nicht erschienen war, wurde Herr von Treville durch D'Artagnan und Porthos von seinem Verschwinden benachrichtigt. Was Aramis betrifft, so bat er um einen Urlaub von 5 Tagen, da er, wie er vorgab, Familienangelegenheiten in Rouen zu besorgen habe. Herr von Treville war der Vater seiner Soldaten. Der geringste und unbekannteste von ihnen war von der Stunde an, als er die Uniform seiner Kompanie trug, seines Beistandes und Schutzes so versichert, wie es sein eigener Bruder hätte sein können. Er verfügte sich nun sogleich zum Leutnant des Kriminalgerichts. Man berief den Offizier, der den Posten an der Croix Rouge kommandierte, und aus den allmählich eingehenden Nachrichten erfuhr man, dass sich Athos zur Stunde im Fort Lévêque befand. Athos hatte alle die Proben bestanden, die wir Bonacieux bestehen sahen. Wir haben der Konfrontierung der 2 Gefangenen beigewohnt. Athos, der bis dahin nichts gesagt hatte, aus Besorgnis D'Artagnan möchte gleichfalls beunruhigt sein und die Zeit noch nicht gehabt haben, die ihm nötig war, hatte von diesem Moment an erklärt, dass er sich Athos nenne und nicht D'Artagnan. Er fügte hinzu, dass er weder den Herrn noch die Madame Bonacieux kenne und nie mit einem von beiden gesprochen habe. Dass er gegen 10 Uhr abends seinen Freund D'Artagnan besuchen wollte, doch sei er bis zu dieser Stunde bei Herrn von Treville gewesen, bei dem er zu Mittag gegessen habe. Diese Tatsachen, fügte er bei, können 10 Zeugen beweisen, und er nannte mehrere ausgezeichnete Kavaliere, unter anderem den Herzog von Tremouille. Der 2. Kommissar wurde ebenso verwirrt wie der 1. durch die einfache und feste Erklärung des Musketiers, an dem er so gern Revanche genommen hätte, wie dies Leute vom Zivil so häufig an Militärs zu tun pflegen. Allein der Name des Herrn von Treville und jener des Herzogs von Tremouille verdienten Rücksicht. Athos wurde gleichfalls zum Kardinal geschickt, aber unglücklicherweise war der Kardinal eben im Louvre bei dem König. Das war genau der Augenblick, wo Herr von Treville vom Leutnant des Kriminalgerichts und vom Gouverneur von Fort Lévêque wegging und, ohne Athos gefunden zu haben, bei dem König eintrat. Herr von Treville hatte als Kapitän der Musketiere zu jeder Stunde Zutritt bei dem König. Man weiß, welche Vorurteile der König gegen die Königin nährte. Der Kardinal unterhielt diese Vorurteile auf schlaue Weise und setzte im Punkt der Intrige ein größeres Misstrauen in die Frauen als in die Männer. Eine der wichtigsten Ursachen dieser Vorurteile war die Freundschaft der Anna von Österreich für Frau von Chevreuse. Diese beiden Frauen beunruhigten ihn mehr als die Kriege mit Spanien, die Zerwürfnisse mit England und die Angelegenheiten der Finanzen. Nach seiner Ansicht und in seiner Überzeugung war Frau von Chevreuse der Königin nicht bloß dienstbar in ihren politischen Intrigen, sondern auch, was ihn noch mehr quälte, in ihren Liebesangelegenheiten. Auf das erste Wort des Kardinals, dass Frau von Chevreuse, die nach Tours verbannt war und die man auch dort vermutete, nach Paris gekommen sei, sich 5 Tage hier aufgehalten und die Stadtwache hintergangen habe, entbrannte der König in Zorn. Er war launenhaft und untreu, doch wollte er sich Ludwig den Gerechten und Ludwig den Keuschen nennen lassen. Die Nachwelt wird diesen Charakter schwer auffassen, denn die Geschichte erklärt ihn durch Tatsachen und nie durch Meinungen. Als jedoch der Kardinal hinzufügte, Frau von Chevreuse wäre nicht bloß nach Paris gekommen, sondern die Königin habe sich mit ihr durch einen geheimnisvollen Briefwechsel ins Einvernehmen gesetzt, den man damals eine Kabale nannte. Als er behauptete, er, der Kardinal, sei schon im Zuge gewesen, die dunkelsten Fäden dieser Intrige zu entwirren, wo man die Abgesandte der Königin bei der Verwiesenen mit allen Beweisen zuverlässig auf der Tat hätte betreten können, da habe es ein Musketier gewagt, mit Gewalt den Gang der Gerechtigkeit zu unterbrechen und sich mit dem Degen in der Hand auf ehrbare Männer zu werfen, die den Auftrag hatten, die ganze Sache unparteiisch zu untersuchen, um sie dem König vor Augen zu legen. So konnte sich Ludwig der 13. nicht mehr beherrschen. Er tat einen Schritt gegen das Gemach der Königin mit jenem bleichen und stummen Ingrimm, der diesen Fürsten, wenn er ausbrach, zur kalten Grausamkeit hinriss. Und doch sprach der Kardinal bei alledem noch kein Wort von dem Herzog von Buckingham. Eben da trat Herr von Treville ein, kalt, artig und in untadelhafter Haltung. Herr von Treville hatte sich durch die Anwesenheit des Kardinals und durch das zornmütige Antlitz des Königs über das, was vorgefallen war, unterrichtet und fühlte sich stark wie Samson vor den Philistern. Ludwig der 13. hatte schon die Hand an die Türklinke gelegt. Er wandte sich aber bei dem Geräusch, das Trevilles Eintritt machte, um.
»Sie kommen eben recht, mein Herr«, sprach der König. »Ich vernehme recht hübsche Dinge von Ihren Musketieren.«
»Und ich«, entgegnete Herr von Treville kalt, »ich habe Eure Majestät hübsche Dinge von Ihren Zivildienern mitzuteilen.«
»Nun, wie beliebt es?«
sagte der König mit Stolz.
»Ich habe die Ehre, ehrwürdiger Majestät zu melden«, fuhr Treville in demselben Ton fort, »dass eine Anzahl Prokuratoren, Kommissare und Leute von der Stadtwache, alle sehr achtenswert, doch, wie es scheint, gegen die Uniform sehr aufgebracht, sich vermessen haben, einen meiner Musketiere in einem Haus zu verhaften, über die offene Straße zu führen und nach einem Auftrag, den man mir vorzuweisen sich weigerte, in das Fort L'Evêque zu sperren. Und das geschah einem meiner Musketiere, oder vielmehr Ihrer Musketiere, ehrwürdige Majestät. Das geschah Herrn Athos, Sire, einem Mann von untadelhaftem Betragen und von einem ganz ausgezeichneten Ruf, wie ehrwürdige Majestät selber vorteilhaft bekannt ist.«
»Athos«, sagte der König. »Ja, ich kenne diesen Namen.«
»Wolle sich ehrwürdige Majestät seiner erinnern«, sprach Herr von Treville. »Athos ist jener Musketier, der bei dem verdrießlichen Kampf, der Ihnen bewusst ist, so unglücklich war, Herren von Cahusac schwer zu verwunden. Jedoch, Monseigneur«, fuhr Herr von Treville zu dem Kardinal fort, »Herr von Cahusac ist schon wieder vollkommen hergestellt, nicht wahr?«
»Dank«, versetzte der Kardinal mit sichtbarem Zorn.
»Herr Athos war also willens, einer seiner Freunde zu besuchen, der eben nicht zu Hause war, einen Bierner, welcher der Garde seiner Majestät, Compagnie des Essarts, als Kadett einverleibt ist. Er befand sich aber kaum in der Wohnung seines Freundes und hatte, seiner harrend, ein Buch genommen, als eine Rotte von Häschern und Soldaten das Haus belagert und bei mehreren Türen einbricht.«
Der Kardinal machte dem König ein Zeichen, das bedeuten sollte: »Das geschah in der Sache, die ich Ihnen mitgeteilt habe.«
»Wir wissen das alles«, versetzte der König, »denn das alles geschah in unserem Dienste.«
»Dann geschah es auch für den Dienst, ehrwürdige Majestät«, sagte Herr von Treville, »dass man sich eines Unschuldigen aus meinem Musketiere bemächtigte, ihn wie einen Verbrecher zwischen zwei Wachen nahm und mitten durch einen rohen Pöbelhaufen diesen ehrbaren Mann schleppte, der schon 10-mal sein Blut im Dienste seiner Majestät vergossen hat und noch zu vergießen bereit ist.«
»Hm«, sagte der König erschüttert, »verhält sich die Sache wirklich so?«
»Herr von Treville bemerkt aber nicht«, sagte der Kardinal mit dem größten Phlegma, »dass dieser schuldlose Musketier, dieser ehrbare Mann, eine Stunde zuvor 4 Instruktionskommissare, die ich zur Ermittlung einer sehr wichtigen Angelegenheit ausgeschickt hatte, mit dem Degen in der Hand angriff und in die Flucht jagte.«
»Ich fordere, ehrwürdige Eminenz, auf, das zu beweisen«,
sagte Herr Treville mit seiner ganzen gaskonischen Freimütigkeit und seinem ganzen militärischen Ernst.
»Denn Herr Athos, ein höchst achtbarer Mann,
Er zeigte mir eine Stunde vorher die Ehre, nachdem er bei mir zum Mittag gespeist hatte, sich im Salon meines Hauses mit dem Herzog de la Trémouille und mit dem Herrn Grafen von Caluse, die bei mir waren, im Gespräch zu unterhalten.
Der König blickte den Kardinal an.
»Ein Protokoll weiset aus, was ich sagte«, entgegnete der Kardinal ganz laut auf die stumme Frage seiner Majestät, »und die misshandelten Männer haben abgefasst, was ich, ehrwürdiger Majestät, zu übergeben die Ehre habe.«
»Gilt ein Protokoll von Zivilbeamten aufgenommen, so viel als das Ehrenwort eines Kriegers?«
antwortete Tréville mit Stolz.
»Nun, Tréville, nun schweigen Sie«, rief der König.
»Wenn seine Eminenz einen Verdacht auf einen meiner Musketiere wirft«,
versetzte Tréville,
»so ist die Gerechtigkeitspflege des Herrn Kardinal hinlänglich bekannt, dass ich selbst eine Untersuchung begehre.«
»In dem Haus, wo diese gerichtliche Besichtigung stattfand«, fuhr der Kardinal leidenschaftslos fort, »wohnt ein Bärner, wie ich glaube, ein Freund des Musketiers.«
»Ehrwürdige Eminenz will von Herrn D'Artagnan sprechen.«
»Ich will von einem jungen Mann sprechen, den Sie in Schutz nehmen, Herr von Tréville.«
»Ja, ehrwürdige Eminenz, es ist derselbe.«
»Vermuten Sie nun nicht, dieser junge Mensch habe den Rat gegeben?«
»Herr Athos, einem Mann, der noch einmal so alt ist?«
fiel Herr von Tréville ein.
»Nein, Monseigneur. Außerdem ist Herr D'Artagnan diesen Abend bei mir gewesen.«
»Ei doch«, versetzte der Kardinal. »Hat denn die ganze Welt diesen Abend bei Ihnen zugebracht?«
»Oh, das kann ich eurer ehrwürdigen Eminenz pünktlich sagen, denn als er eintrat, blickte ich auf die Uhr und sah, dass es 9:30 Uhr war. Obwohl ich glaubte, es wäre schon später.«
»Und wann hat er das Hotel verlassen?«
»9:30 Uhr, gerade eine Stunde nach jenem Vorfall.«
Der Kardinal, der nicht einen Augenblick an der Wahrhaftigkeit des Herrn von Tréville zweifelte und bemerkte, dass ihm der Sieg entschlüpfen sollte, fragte, »Athos ist doch in dem Haus in der Gasse Fossoyeur verhaftet worden.«
»Ist es denn einem Freund verboten, einen Freund zu besuchen? Einem Musketier von meiner Kompanie Brüderschaft zu schließen mit einem Gardesoldaten von der Kompanie des Herrn Dessart?«
»Ja, wenn das Haus verdächtig ist, wo man sich mit diesem Freund verbrüdert, Tréville«, sprach der König, »wussten Sie vielleicht nicht, dass jenes Haus verdächtig ist?«
»In der Tat, Sire, das wusste ich nicht. Es mag jedenfalls verdächtig sein, doch stelle ich in Abrede, dass es in dem Teil verdächtig ist, wo Herr D'Artagnan wohnt. Denn im Vertrauen auf seine Worte kann ich versichern, Sire, es gibt keinen ergebeneren Diener ehrwürdiger Majestät, keinen wärmeren Bewunderer des Herrn Kardinals.«
»Nicht wahr, das ist jener D'Artagnan, der Amal Jussac bei jenem unglückseligen Hader bei dem Kloster der Karmelite verwundet hat?«
fragte der König und blickte auf den Kardinal, der vor Ärger glühte.
»Und tags darauf, Benajou, ja, Sire, es ist derselbe. Ehrwürdige Majestät hat ein vortreffliches Gedächtnis.«
»Nun, was beschließen wir?«
fragte der König.
»Das kommt ehrwürdiger Majestät mehr zu als mir«, sagte der Kardinal. »Ich werde die Schuld beweisen.«
»Und ich werde sie in Abrede stellen«,
versetzte Tréville.
»Doch Eure Majestät hat Richter, und diese Richter werden entscheiden.«
»So ist's«, sprach der König. »Bringen wir den Rechtsfall vor die Richter. Sie sollen darüber urteilen und werden es auch tun.«
»Es ist nur höchst bedauerlich«,
erwiderte Tréville,
»dass wir in einer Zeit leben, wo man mit dem reinsten Wandel und durch die augenfälligste Tugend der Verleumdung und der Verfolgung nicht entgehen kann. Auch die Armee wird sich wenig zufriedenstellen, dafür kann ich bürgen, wenn sie sieht, dass sie in derlei Angelegenheiten einer so strengen Behandlung ausgesetzt ist.«
Diese Rede war unklug. Allein Herr von Tréville hatte sie hingeworfen, wohl bewusst dessen, was er sagte. Er wollte es zu einer Explosion kommen lassen, denn das setzt die Mine in Feuer und Feuer erhellt. Der König fasste die Worte des Herrn von Tribill auf und sagte:
»Was wissen Sie denn von derlei Angelegenheiten, mein Herr? Kümmern Sie sich um Ihre Musketiere und machen Sie mir den Kopf nicht heiß. Wenn man sie anhört, möchte man glauben, Frankreich stehe in Gefahr, weil unglücklicherweise ein Musketier eingezogen wurde. Welch ein Lärm wegen eines Musketiers! Bei Gott, ich lasse 10 einziehen, ja 100, sogar die ganze Kompanie! Und ich will dagegen keinen Laut hören.«
»Von dem Moment an«, sagte Tribill, »wo ehrwürdige Majestät einen Verdacht auf die Musketiere wirft, sind sie auch schuldig. Und sie sehen mich bereit, Sire, ihnen meinen Degen zu übergeben, denn ich zweifle nicht daran, dass der Herr Kardinal, nachdem er meine Soldaten angeschuldigt hat, zuletzt auch mich anklagen werde. Und so ist es besser, ich gebe mich gefangen mit Herrn Athos, der bereits eingezogen ist, und mit Herrn D'Artagnan, dem er gewiss auch einziehen wird.«
»Gascogne-Kopf, wollen Sie aufhören?« rief der König.
»Sire«,
erwiderte Tréville, ohne im Mindesten die Stimme zu dämpfen,
»befehlen Sie, dass man mir meinen Musketier zurückgibt oder ihn aburteilt.«
»Man wird ihn aburteilen«, sprach der Kardinal.
»Nun, umso besser, denn in diesem Fall will ich seine Majestät bitten, dass ich für ihn plädieren darf.«
Der König fürchtete ein Aufsehen und sagte: »Falls seine Eminenz nicht persönlich Beweggründe hat?« Der Kardinal sah den König herankommen und ging ihm entgegen, indem er sprach: »Um Vergebung. Sobald ehrwürdige Majestät in mir einen parteiischen Richter sieht, ziehe ich mich zurück.«
»Hören Sie«, sprach der König, »schwören Sie bei meinem Vater, dass Athos während jenes Vorfalles bei Ihnen war und nicht daran teilgenommen hat?«
»Bei Ihrem glorwürdigen Vater und bei Ihnen selbst, der Sie das sind, was ich liebe und am höchsten in der Welt verehre, will ich schwören.«
»Sire, ich bitte, bedenken zu wollen«, sagte der Kardinal, »wenn wir den Gefangenen so freigeben, wird man die Wahrheit nicht mehr ermitteln.«
»Herr Athos wird immer hier sein«, antwortete Herr von Tréville, »und bereit will ich dem Gericht Rede stehen, wie man es verlangen wird. Dass er nicht desertieren wird, Herr Kardinal, dafür will ich Bürgschaft leisten.«
»Wahrlich, er wird nicht desertieren«, sprach der König. »Man kann ihn stets wieder auffinden, wie Herr von Tréville sagt. Außerdem«, fügte er hinzu, indem er den Ton seiner Stimme dämpfte und den Kardinal gleichfalls flehend anblickte, »außerdem wollen wir ihnen Sicherheit geben. Das ist Politik.«
Über diese Politik Ludwigs des 13. lächelte Richelieu und sagte: »Sire, befehlen Sie, denn Sie haben das Recht der Begnadigung.«
»Das Recht der Begnadigung ist nur auf Schuldige anwendbar«,
erwiderte Tréville, der das letzte Wort behaupten wollte.
»Und mein Musketier ist schuldlos. Sie üben somit Gerechtigkeit, Sire, nicht Gnade.«
»Er ist Fort Lévêque?«, fragte der König.
»Ja, Sire. Und in enger Haft, in einem Kerker wie der größte Missetäter.«
»Teufel, Teufel«, murmelte der König, »was ist da zu tun?«
»Den Befehl der Freilassung unterfertigen und alles ist abgetan«, antwortete der Kardinal. »Ich halte, wie ehrwürdige Majestät, die Bürgschaft des Herrn von Tréville für mehr als hinreichend.« Tréville verneigte sich ehrerbietig mit einer Freude, die nicht ganz frei von Besorgnis war. Er hätte dieser persönlichen Begnadigung einen hartnäckigen Einspruch des Kardinals vorgezogen. Der König unterfertigte den Befehl der Freilassung und Herr von Tréville eilte damit fort. In dem Moment, wo er fortging, warf ihm der Kardinal ein freundliches Lächeln zu und sprach zu dem König: »Sire, bei den Musketieren herrscht eine schöne Harmonie zwischen den Vorgesetzten und den Soldaten. Das ist sehr vorteilhaft für den Dienst und sehr ehrenvoll für alle.«
»Er wird mir in Kürze einen bösen Streich spielen«, sagte Tréville. »Bei einem solchen Mann bekommt man nie das letzte Wort. Doch eilen wir. Der König könnte sogleich wieder seine Meinung ändern. denn es ist im Grunde schwerer, einen Menschen wieder nach der Bastille oder nach dem Fort-l'Évêque zu bringen, der einmal entlassen worden ist, als dort einen Eingekerkerten zu behüten.«
Herr von Triville ging triumphierend nach Fort-l'Évêque und befreite den Musketier, der sich immer in stiller Gelassenheit verhalten hatte. Als er dann D'Artagnan zum ersten Mal wiedersah, sagte er zu ihm:
»Sie schlüpfen gut durch. Ihr Degenstich bei Jussac ist nun abbezahlt. Jetzt ist noch einer bei Bernajou übrig, doch dürfen Sie sich nicht zu sehr darauf verlassen.«
Im Übrigen hatte Herr von Triville recht, dem Kardinal zu misstrauen und dabei zu denken, dass noch nicht alles vorüber sei. Denn kaum schloss der Kapitän der Musketiere die Tür hinter sich, als seine Eminenz zu dem König sprach: »Jetzt, da wir uns beide alleine befinden, wollen wir uns ernstlich besprechen, wenn es ehrwürdige Majestät beliebt. Sire, der Herzog von Buckingham war seit 5 Tagen in Paris und reiste erst diesen Morgen ab.«